Ja, also das vierte Kapitel dieser Vorlesung, Werkzeuge und Instrumente des Lehrens und Lernens. In der vorigen Woche hatte ich Ihnen ja eine Übersicht gegeben über verschiedene Dimensionen der Medialität, so habe ich das genannt. Das war verbunden auch mit der Darstellung unterschiedlicher Medienfunktionen, also von Aufgaben oder Funktionen, die Medien in Bildungsprozessen oder allgemeiner noch in pädagogischen Zusammenhängen übernehmen können. Was ich jetzt heute mache und auch noch in den nächsten drei Vorlesungen, glaube ich, ist, dass die Dimension der Instrumentalität jetzt genauer betrachtet wird. Heute geht es, und da liegt es ja schon im Titel angelegt, Werkzeuge und Instrumente des Lehrens und Lernens zu behandeln, geht es natürlich um Instrumentalität. Aber auch in der nächsten Woche, wenn es um Lehrmaschinen und Lehrautomaten, danach um Präsentation und Repräsentation und danach um Speicherung und Distribution geht, gehört dies alles noch in den größeren Komplex der Dimension der Instrumentalität. Heute gibt es also einen ersten Einstieg in diese Dimension, aber das setzt sich dann in den nächsten drei Vorlesungen noch fort, wie überhaupt diese Dimensionen, die ich beim letzten Mal differenziert habe, nicht immer so ganz streng sich voneinander abgrenzen lassen, wie Sie noch sehen werden. Die Gliederung der heutigen Vorlesung ist sehr einfach gestrickt. Es geht zunächst um Instrumente in der Hand des Lehrenden oder der Lehrenden und danach um Instrumente in der Hand, in Anführungsstrichen, weil die nimmt man ja nicht unbedingt mehr in die Hand, deswegen in Anführungsstrichen, in der Hand der Lernenden. Ich möchte damit beginnen, dass ich zunächst im Hinblick darauf, dass nun Instrumente für das Lehren angesprochen werden, eine anthropologische Bestimmung der Technik kurz erörtere, die von dem philosophischen Anthropologen Arnold Gehlen stammt und 1957 von ihm formuliert worden ist. Er hat die Technik, die anthropologische Bedeutung der Technik dahingehend bestimmt, dass er sagte, die Technik hat die Funktion, Organmängel, die die menschliche Gattung im Vergleich zu anderen Gattungen aufweist, zu kompensieren. Die menschliche Gattung ist nach seiner Auffassung unzulänglich eingepasst in ihre natürliche Umgebung. Sie ist von daher allein aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung mit Organen nicht überlebensfähig. Sie wird erst überlebensfähig dadurch, dass sie diese Organmängel kompensieren kann. Und diese Kompensation erfolgt durch das, was bei Gehlen dann in einem sehr weiten Verständnis Technik ist und Technik heißt. Und er unterscheidet drei Bereiche oder drei Weisen, in der diese Kompensation der menschlichen Organmängel durch Technik stattfinden kann, nämlich die Organverstärkung, die Organentlastung und den Organersatz. Wenn wir über Lehren sprechen und diese Bestimmung von Technik, von Gehlen, darauf anwenden wollen, dann geht es um Organe, mit denen wir, Sie, später oder vielleicht auch in Ihrer gegenwärtigen Praxis bereits lehren. Organe sozusagen des Lehrens sollen verstärkt werden, sollen entlastet werden, sollen ersetzt werden durch Technik. Dahinter steckt schon ein Vorverständnis von dem, was bei Gehlen mit Organen bezeichnet ist. Organe sind ja zunächst mal, man könnte sagen, Teile unseres Körpers. Unsere Hände sind ein Organ, Arbeitsorgan, könnte man sagen, Arbeitswerkzeug, mit dem wir von Natur aus ausgestattet sind. Und unsere Augen sind etwa Wahrnehmungsinstrumente, mit denen wir von Natur aus ausgestattet sind. Wir haben Arbeitsorgane und wir haben Wahrnehmungsorgane, entsprechend der Unterscheidung, die ich in der letzten Woche gemacht habe, zwischen Werkzeug und Instrument. Das Werkzeug ist die Dimension oder stellt die Dimension von Instrumentalität dar, wo es darum geht, die Intentionen eines Subjektes auf ein Objekt hin zu vermitteln, etwa in der Bearbeitung dieses Objektes. Und Wahrnehmungsinstrumente sind Instrumente, die dazu dienen, Eigenschaften des Objektes zu erkunden mithilfe eines solchen Instrumentes. Gehlen projiziert im Grunde genommen schon dieses Verständnis von Werkzeugen und Instrumenten auf die menschliche Organausstattung und interpretiert sie sozusagen instrumentell. Man könnte also das, wenn man das entsprechend formuliert, sagen, ich gebrauche meine Hände, um zu. So wie ich den Hammer gebrauche oder die Zange gebrauche, um zu. Dann gibt es ein Ich auf der einen Seite, und zu diesem Ich gebrauche den Hammer, gehört der Hammer zunächst mal nicht dazu. Der Hammer ist etwas, was ich dann ergreife, um zu. Ich kann aber auch was anderes ergreifen, ein anderes Werkzeug, um zu. Wenn ich dies nun auf die Hand übertrage, dann gibt es ein Ich, das zunächst mal als dieses Ich anscheinend ohne Hand existiert, jedenfalls zu betrachten ist und zu bestimmen ist ohne Hand und das dann seine Organe, wie die Hand etwa, benutzt, um zu. Ich will Ihnen damit darauf hinweisen, dass hier eine höchst problematische Übertragung des Verständnisses, des heutigen Verständnisses von Werkzeugen auf die Organausstattung des Menschen stattfindet, weil sie impliziert eine Art von Subjektverständnis, das mehr oder weniger unorganisch ist oder unleiblich ist. Und man kann sich ja fragen, was ist das eigentlich für ein Ich, das da etwas benutzt, wenn dies ein Ich sein soll, bei dem ich davon abstrahiere, dass es Augen, dass es Ohren, dass es Hände, dass es Füße, ja was denn alles hat, was die Leiblichkeit ausmacht. Denn die Gesamtheit der Leiblichkeit ist natürlich, sind unsere Organe insgesamt. Und natürlich haben sie alle irgendwie eine Funktion. Ich kann natürlich auch meinen Darm sozusagen als Instrument betrachten, mit dem ich also die Nahrung verdaue. Ja. Wenn ich diese instrumentelle Betrachtung auf die Organausstattung des Menschen übertrage, entsteht also ein Ich, das körperlos ist. Das ist das Problem dabei. Was ist das für ein Ich, abgesehen vom Körper? Also das nur als Hinweis darauf, dass man diese anthropologische Bestimmung, die der Gehlen vornimmt, auch ein wenig mit Vorsicht betrachten muss. Sie führt hier jedenfalls dann in der weiteren Argumentation dazu, und das habe ich hier jetzt dargestellt, dass zunächst mal ausgehend davon, da gibt es das Subjekt, das benutzt seine Organe zum Arbeiten oder zum Wahrnehmen und richtet sich damit oder über diese Organe vermittelt auf Objekte beziehungsweise allgemeiner auf die Objektwelt es herum. Natürlich kann ich das Subjekt nicht wirklich, das heißt in seiner materiellen Lebensrealität, von seinen Organen trennen. Ich hätte Schwierigkeiten, das Subjekt auszumachen, wenn ich alle Organe von ihm entferne. Insofern gehören die Organe natürlich zum Subjekt. Aber diese Betrachtungsweise von Gehlen erlaubt ihm dann eben das Medium oder das Instrument, hier habe ich M für Medium eingesetzt, das Instrument, das vermittelnde Instrument, als eine Art von Organverstärkung, Organüberbietung, jedenfalls als eine stellvertretende Instanz zur Wahrnehmung von Organfunktionen zu betrachten. Und eben dies, dass die Technik insgesamt abgeleitet wird aus dem Verhältnis des Menschen oder der Menschen als einer aus Natur stammender Gattung zu ihrer Umwelt, macht es dann aus, dass die Technik als anthropologisch begründet erscheinen kann. Das heißt, in der Art und Weise, wie diese Gattung Mensch sich in dieser Welt vorfindet, begründet ist. Und insofern zur menschlichen Existenz fundamental dazugehört. Wie gesagt, diese Überlegung kann man jetzt auf das Handeln von Lehrenden beziehen. Und das ist ja der Zusammenhang, in dem ich dies jetzt erörtert habe. Und dann sind also diese Instrumente, die eingesetzt werden, Instrumente zur Verstärkung der Organe und Organfunktionen, die wir für das Lehren haben. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind denn das für Organe, die wir für das Lehren haben? Was sind denn eigentlich Lehrorgane? Wenn wir uns jetzt Lehrende betrachten, als materielle, leibliche Wesen, was sind Lehrorgane? Gibt es spezielle Lehrorgane? Vermutlich nicht. Vermutlich ist der gesamte Körper eines Menschen prinzipiell auch sein Lehrorgan, weil er unter Einsatz von allem, was er ist und was er hat, in der Regel, wenn er lehrt, lehrt. Insofern gibt es hier oder resultieren hieraus keine Spezifika, wie man das vielleicht in anderen Kontexten ausmachen könnte, keine Spezifika, dass man sagen kann, es gibt spezielle Organe, leibliche Organe des Menschen, die ihn dazu befähigen, zu lehren. Ich komme jetzt, um das weiter zu vertiefen, zum nächsten Unterabschnitt dieses Vorlesungsabschnittes über Lehrinstrumente, der überschrieben ist mit Medientechnik. Wenn davon gesprochen wird, wenn von Medien gesprochen wird, dann werden von Medien für das Lehren und Lernen, dann werden Tafel, Overhead-Projektor und Beamer sehr, sehr oft genannt als Medien. Es ist klar, dass Tafel, Overhead-Projektor und Beamer technische Hilfsmittel sind, die mein Lehrhandeln verstärken können. Indem ich solche Instrumente nutze, kann ich bestimmte Dinge, die ich ohne diese Instrumente im Prinzip vielleicht auch könnte, besser machen, insofern verstärken. Ich kann mich auch in einem gewissen Sinne entlasten von bestimmten Tätigkeiten, die ich sonst tun müsste. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt den Beamer einsetze, entlaste ich mich von der Tafelanschrift. Also insofern hat der Beamer-Einsatz eine entlastende Funktion. Und indem er mich von der Tafelanschrift während der Vorlesung entlastet, was bedeuten würde, dass ich mich umwenden muss, zur Tafel gehen muss, ihnen den Rücken zuwenden muss, meine Zeit brauche, um die Tafelanschrift zustande zu bringen. In dieser Zeit kann ich mit ihnen nicht in Kontakt bleiben, jedenfalls nicht so, wie wenn ich ihnen zugewandt bleiben kann. Also diese Entlastung finde ich persönlich zum Beispiel recht angenehm, dass ich mich nicht an die Tafel begeben muss, um da was hinzuschreiben, sondern dass ich die ganze Zeit ihnen zugewandt bleiben kann und lediglich hier Knöpfchen drücken muss, damit die nächste Tafelanschrift erscheint. Also insofern ist das eine entlastende Funktion, die ich auch gerne wahrnehme. Andere Kollegen empfinden das vielleicht anders, weil sie die Nachteile, die damit auch eingekauft werden, vielleicht gravierender finden als den Vorteil, den sie durch die Entlastungsfunktion haben. Und schließlich kann ich natürlich solche Instrumente, technischen Hilfsmittel auch einsetzen, um Dinge in mein Lehrhandeln einfließen zu lassen, die ich ohne technische Hilfsmittel überhaupt nicht machen könnte. Etwa ihnen etwas zu zeigen, was sich vor 100 oder vor 200 Jahren abgespielt hat. Das kann ich überhaupt nur mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln. Also hier wäre ein nicht vorhandenes Organ für eine solche Darstellung, Körperorgan, ersetzt durch Technik. Also insofern die hegelische Charakterisierung der technischen Hilfsmittel als Organverstärkung, Organersatz, Organentlastung ist durchaus plausibel auch auf Lehrhandeln zu übertragen. Und Tafel, Overhead, Projektor und Beamer wären solche technischen Hilfsmittel. Aber ist es richtig, sie auch schon als Medien zu bezeichnen? Das ist die Frage, wie das üblicherweise passiert. Und hier muss jetzt eine begriffliche Differenzierung vorgenommen werden, damit wir etwas mehr Klarheit in das Sprechen über Medien bringen. Ich habe hier diese technischen Hilfsmittel mal Ihnen aufgezeigt und die Frage ist, wenn ich sie mir so betrachte, die Tafel, die dort steht, der Overhead-Projektor, der da steht, der Beamer, der dort steht. Was leisten Sie, so wie Sie da stehen, eigentlich für den Unterricht? Wenn ich Sie so in die Klasse stelle, so wie Sie da jetzt sind, was vermitteln Sie in Bezug auf Lehren und Lernen? Gar nichts. So wie die Technik, die hier drin steht, die hier mit der dieser Raum ausgestattet ist, solange ich sie nicht in einer bestimmten Weise nutze, überhaupt nichts tut und überhaupt nichts beiträgt. Das heißt, auch nicht als Medium tatsächlich fungiert. Sie ist als Technik da, aber sie fungiert nicht als Medium. Damit wir vom Medium sprechen können, muss auf die Tafel etwas geschrieben werden. Und dann, wie wir hier sehen können, kann über diese Tafelanschrift Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernen, das heißt eine Vermittlung zwischen Lehren und Lernen stattfinden. Im strengen Sinne findet dann überhaupt erst Lehren statt. Und damit auch eine Anregung von Lernen. Das Gleiche gilt für den Overhead-Projektor. Vom Medium kann ich erst sprechen, wenn es eine Projektion gibt. Wenn eine Folie projiziert ist, auf die wir uns gemeinsam im Unterricht beziehen können. Und dasselbe gilt natürlich für den Beamer. Auch der Beamer ist überhaupt erst, oder vom Medium können wir erst sprechen, wenn es etwas gibt, was projiziert ist. Das heißt, ich möchte den Begriff des Mediums darauf einschränken. Ein Medium ist immer also mehr als nur die Technik. Wir sehen in allen drei Beispielen auch die Technik. Die Tafel ist da, die Kreide gehört noch sozusagen auch mit zu der Technik, die da in Anspruch genommen wird. Der Overhead-Projektor ist da, natürlich gehört zu der Technik, die da in Anspruch genommen wird, noch etwas mehr. In diesem Falle etwa auch die Folie, die projiziert wird. Und der Beamer ist da, und auch zum Beamer gehört noch etwas mehr dazu. In der Regel meistens heute ein Laptop, der den Beamer sozusagen beschickt mit Datenmaterial. Also die Technik ist da, aber die Technik alleine macht das Medium noch nicht aus, sondern erst dann dürfen wir von Medium sprechen. Jedenfalls ist das die Sprachregelung, die ich hier vorschlagen möchte. Erst dann können wir von Medium sprechen, wenn es einen Inhalt gibt, der hier mit Hilfe dieser technischen Geräte zum Lernen angeboten wird. Also in diesem Sinne das Medium für das Lehren tatsächlich auch genutzt wird und nicht nur zur Verfügung steht. Um nun genauer zu betrachten, welche Funktion denn die Technik dabei hat, möchte ich nochmal zunächst mit der Tafel beginnen. Wenn wir uns das mittlere Bild betrachten, dann sehen wir da eigentlich zweierlei Weisen, in der die Technik ihre Bedeutung erhält für das Medium. Wir sehen, da wird noch geschrieben. Wenn ich nun die Tafel und die Kreide als die Technik, die dort eingesetzt wird, betrachte, dann dient diese Technik zunächst mal dazu, das Medium zu produzieren, das Medium herzustellen. Es wird eine Tafelanschrift erzeugt. Die Tafelanschrift wäre dann das Medium. Die Technik dient also hier zur Erzeugung oder zur Herstellung des Mediums. Es ist aber noch was Zweites in diesem Bild zu sehen, nämlich dieses, was dort hergestellt worden ist, die Tafelanschrift, wird auch gezeigt zugleich durch die Tafel. Das heißt, die Tafel und die Kreide, soweit sie auf der Tafel sich abgelagert hat, also die Tafel und die Kreide dienen nicht nur zur Herstellung des Mediums, sondern sie dienen auch zur Präsentation des Mediums. Das Stück Kreide lege ich natürlich nachher weg. Da wird das sichtbarer, dass zwischen Herstellung und Präsentation in diesem Falle bei der Tafelanschrift zwar eine enge Verbindung besteht, sodass es ganz schwer ist, das überhaupt auseinander zu klamüsern, aber es ist möglich. Zumindest erstmal gedanklich. Bei der Overhead-Projektion ist das schon klarer. Die Produktion einer Overhead-Folie geschieht nicht mit dem Overhead-Projektor. Der Overhead-Projektor ist eine reine Präsentationstechnik und hilft überhaupt nichts zur Herstellung des Mediums. Zur Herstellung des Mediums brauche ich die Folie. Die muss mir zur Verfügung stehen und natürlich den Folienschreiber. Also, hier haben wir eine klare Unterscheidung zwischen der Technik, die zur Herstellung des Mediums dient, und der Technik, die zur Präsentation des Mediums dient. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Beamer-Projektion. Ich brauche, um die Projektion zu erstellen. Den Beamer nicht. Was ich aber brauche, ist ein Präsentationsprogramm, das mir erlaubt, oder was Adäquates, das mir erlaubt, entsprechende Inhalte für die Projektion zu produzieren. In diesem Falle gehört natürlich das Präsentationsprogramm auch noch auf die Seite der Präsentationstechnik, weil ich PowerPoint dann auch wieder brauche, um die Daten vom Beamer an den Projektor auszugeben. Und so ist das oft, dass die Technik mehrere Funktionen erfüllt auf der Seite der Herstellung und auf der Seite der Präsentation. Grundsätzlich sind dies aber zwei Einsatzbereiche von Technik, die wir trennen können und unterscheiden können. Und in diesem Sinne also soll jetzt von Medientechnik im Unterschied zum Medium die Rede sein. Medientechnik ist die Technik, die ich brauche, um Medien zu erstellen und zu präsentieren. Beides ist unabdingbar. Ohne diese Technik gibt es gar kein Medium. Es muss ja produziert werden und es muss präsentiert werden. Insofern gehört Technik immer zum Medium dazu. Aber die Technik alleine, wie Sie hier sehen können, macht das Medium noch nicht aus. Also das zur Terminologie. Ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Begriffsschärfung auch konsequent in dieser Vorlesung durchzuhalten. Ja, hier nochmal die Zuordnung: Produktionsmittel für Medien und Präsentationsmittel für Medien. So, ich komme dann zum dritten Unterabschnitt, wo es um die andere Richtung sozusagen geht, die mit dem Instrument verbunden werden kann, die andere Vermittlungsrichtung geht, die sich, wenn Sie sich zurückerinnern an die vergangene Woche, auf das Beispiel des Fernrohrs bezieht, also ein Instrument zur Erfassung von Eigenschaften des Objektes. Was wir eben thematisiert hatten, war das Medium im Sinne des Werkzeugs, das also in der vergangenen Woche durch den Hammer charakterisiert worden ist, wo also etwas bearbeitet wird, ein Objekt bearbeitet wird, erweitert durch die Präsentation, das heißt, dass das Bearbeitungsergebnis dann auch präsentiert wird. Und jetzt soll es also um diese andere Vermittlungsrichtung gehen, dass nämlich Instrumente eingesetzt werden, um etwas über das Objekt zu erfassen. Bezogen auf die Lehrtätigkeit bedeutet das, dass Informationen, die für die Lehrtätigkeit von Bedeutung sind, erfasst werden, festgehalten werden, ausgewertet werden, weiterverarbeitet werden. Das geschieht schon immer, das geschieht nicht erst seitdem es Computer im Klassenzimmer gibt, das geschieht schon immer, und wenn es der Karteikasten ist, in dem etwas gespeichert wird, Daten gespeichert werden und auf denen Daten festgehalten werden, oder das Notizbüchlein, das der Lehrer dann zückt, wenn es darum geht, festzustellen, wie denn der Leistungsstand in der Klasse ist. Dann die Auswertung dieser Informationen, wie sie sich beispielsweise dann in Zeugnissen dokumentiert, und die Weiterverarbeitung dessen, nämlich dass mit diesen Informationen auch etwas gemacht wird, dass sie zum Teil weitergegeben werden, dass sie einfließen in etwas, beispielsweise in eine Gesamtnote, in das Urteil, ob nun jemand diese Klasse wiederholen muss oder nicht wiederholen muss und so weiter. Also Informationen werden schon immer im Zusammenhang von Lehrtätigkeiten erfasst, festgehalten, ausgewertet und weiterverarbeitet. Die Besonderheit, wenn wir Computer einsetzen für diese Funktion, ist, dass diese Informationen als Daten erfasst und gespeichert werden müssen, wobei ich hier jetzt in dieser Vorlesung auf die Differenz von Informationen und Daten nicht ausführlicher eingehen kann. Das war Thema der Vorlesung Grundlagen der Informationspädagogik, wo dies sehr ausführlich diskutiert worden ist, was denn die Differenz ist. Deswegen will ich mich hier nur mit einem kurzen Hinweis begnügen. Daten sind grundsätzlich also das Material, mit dem Computer arbeiten können. Und Daten als solche sind also, indem sie binär kodiert sind, zunächst mal völlig bedeutungsfrei. Zu Informationen werden sie erst dann, wenn diese Daten für mich als demjenigen, der diese Daten auslegt, interpretiert, mit denen etwas macht, als Repräsentanzen von etwas verstanden werden und interpretiert werden, was mir etwas sagt, was also für mich eine Bedeutung hat. Also eine Folge von Nullen und Einsen kann zunächst mal alles Mögliche bedeuten, enthält für mich insofern erstmal überhaupt keine Information, obwohl es Daten sind, die darin dargestellt werden. Und erst wenn ich sie in einem bestimmten Kontext interpretieren kann und auslegen kann, aha, das ist das Geburtsdatum des Schülers sowieso, dann erhalten sie für mich tatsächlich einen Informationswert und dann werden sie zu Informationen. Also das ist die Differenz von Daten und Informationen. Und Daten sind grundsätzlich also computerverarbeitbare Informationen, kann ich jetzt nicht sagen, Objekte, Datenobjekte, die also vom Computer verarbeitet werden können, und dafür müssen sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Darauf gehe ich jetzt noch ein bisschen ein, weil daraus resultieren nachher ein paar Konsequenzen. Als Beispiele dafür, was hier erfasst werden kann, drei Bereiche. Zum einen natürlich Personendaten werden erfasst, werden gespeichert und ausgewertet. Es wird also eine Schülerkartei etwa angelegt. Es werden Leistungsdaten erfasst, gespeichert und ausgewertet, beispielsweise durch Eingangs- und Leistungstests. Eingangstests haben mehr die Funktion, zunächst mal festzustellen, welche Voraussetzungen Schüler und Schülerinnen mitbringen. Leistungstests haben die Aufgabe zu zeigen und zu überprüfen, wie weit der Unterricht denn erfolgreich war. Eingangstests können natürlich auch ersetzt werden durch andere Arten der Leistungsfeststellung als Eingangsvoraussetzungsfeststellung, etwa vorhergehende Zeugnisse und dergleichen. Und schließlich, dass das Lernverhalten kontrolliert wird. Das, was also früher und wahrscheinlich auch gegenwärtig noch hauptsächlich in der Form geschieht, dass etwa, wenn Schüler eine Aufgabe zur Bearbeitung während der Unterrichtszeit bekommen, der Lehrer dann durch die Reihen wandert. Und so guckt, was sie denn so machen, die Schüler. Also die Beaufsichtigung und Kontrollierung des Lernverhaltens der Schüler und Schülerinnen. Dies alles lässt sich eben durch Computereinsatz erheblich effektivieren und ausweiten. Die Personendaten zu erfassen, speichern und auszuwerten, ist inzwischen schon, denke ich mal, Standard an den Schulen. Das wird eigentlich nur noch so gemacht, vermute ich. Leistungsdaten erfassen, speichern und auswerten wahrscheinlich auch überwiegend, noch nicht, nee, falsche Einschätzung. Soweit sind sie noch nicht in der Verwaltung, zumindest klassenbezogen wahrscheinlich noch nicht so in dem Umfang. Ne? Aber was sicherlich noch relativ wenig gemacht wird, ist das Lernverhalten durch Computereinsatz zu kontrollieren. Hier liegen natürlich besonders effektive Möglichkeiten vor, soweit, und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass Lernen selbst bereits am Computer stattfindet und insofern auch am Computer überwacht und kontrolliert werden kann und protokolliert werden kann. Hier ist selbstverständlich eine Art von Lernverhaltenskontrolle möglich, wie sie sonst überhaupt nicht denkbar wäre. Selbst der kontrollorientierteste Lehrer wird niemals so richtig vollständig die Übersicht bekommen, was denn nun in jedem Winkel seiner Klasse im Einzelnen geschieht. Durch die Protokollierung von Lernerverhalten am Computer sind also die Überwachungsmöglichkeiten, so kann man ja auch ausdrücken, also Dinge, die sonst Datenschützer auf den Plan rufen würden, natürlich in einem enormen Maße ausweitbar. Das heißt natürlich auch, dass der Computereinsatz in dieser Hinsicht, und das gilt generell für die instrumentelle Dimension des Computereinsatzes, einen kontrollierenden Unterrichtsstil gut unterstützen kann. Wir hören heute viel davon, dass Computereinsatz insbesondere Eigentätigkeit und so weiter, Selbstregulation des Lernens unterstützt. Das ist sicherlich auch richtig und wir werden darauf noch zu sprechen kommen, aber wir sollten nicht vergessen, dass der Computereinsatz auch in hervorragendem Maße dazu geeignet ist und eingesetzt werden kann, einen höchst kontrollierenden Unterrichtsstil zu realisieren. Das heißt, einen Unterrichtsstil, in dem die Lernenden tatsächlich als Objekte von Lehrverhalten, also und ihr Lernverhalten als eine Wirkung von Lehraktion oder Lehrtätigkeit verstanden werden. Das heißt, eine Subjekt-Objekt-Struktur mit der Dominanz des Subjektes über das Objekt, wie wir es eben vom Instrumentengebrauch her auch als dazugehörig kennen, lässt sich eben gerade beim instrumentellen Einsatz des Computers im Zusammenhang der Lehrtätigkeiten enorm verstärken in Hinsicht kontrollierender Unterrichtsstile. Zwingend ist das nicht, das ist klar. Aber der Computereinsatz bricht das auch nicht auf, per se, wie manchmal suggeriert wird. Als ob, wenn wir jetzt alle Computer in die Schule einführen, allein dadurch, ohne dass die Lehrer umdenken, allein dadurch, dass die neue Technologie in den Schulen präsent ist, sozusagen ein anderer Stil, ein anderer Unterrichtsstil erzwungen würde. Das leuchtet mir zumindest überhaupt nicht ein. Der Computer kann alles Mögliche verstärken, wenn wir ihn instrumentell einsetzen. Er kann auch den größten Blödsinn verstärken. Er kann kontrollierendes Unterrichten verstärken. Aber er bietet selbstverständlich, und das wird ja später noch ausgiebiger Thema sein, er bietet auch Möglichkeiten zur Unterstützung selbstregulierten Lernens, also gerade des Gegenteils von dem, was mit kontrollierendem Lehrverhalten gemeint ist. Die Beobachtung der Lernenden, die Kontrolle ihres Verhaltens steht also, und ich habe das durch dieses Schema nochmal aus der vergangenen Woche andeuten wollen, steht also wirklich, obwohl die Vermittlungsrichtung scheinbar ja vom Objekt ausgeht, zum Subjekt hin, dass man ja sagen könnte, über diesen Einsatz von Instrumenten als Beobachtungs- und Erfassungsinstrumenten kann sich ja auch das Objekt gegenüber dem Subjekt sozusagen stärker zur Sprache bringen, zur Geltung bringen, wahrnehmbar machen, steht aber im Kontext eben eines insgesamt instrumentellen Verständnisses von Technikeinsatz. Das heißt, die Beobachtung ist hier in einem solchen Kontext weniger davon geleitet, in einer offenen Weise ein Gespür dafür zu entwickeln, was denn eigentlich die Schüler und Schülerinnen brauchen, um effektiv lernen zu können, sondern ist stärker von der Absicht geleitet, was denn der Lehrer braucht an Informationen, um seine Absichten effektiver umsetzen zu können. In einem kontrollierenden Unterrichtsstil steht also eben auch die Wahrnehmung der Schüler und Schülerinnen immer schon unter dieser, eine selektive Wahrnehmung nahelegenden, unter einem solchen Interesse, instrumentellen Interesse. Ich möchte jetzt diese beiden Seiten nochmal zusammenbringen, also diese beiden Seiten des Einwirkens auf und des Beobachtens von zusammenbringen und mit einer neuen Terminologie verknüpfen. Das Einwirken auf die Lernenden kann man auch mit dem Terminus der Lernsteuerung belegen. Das hat dann schon einen stärkeren technischen Zug, dieser Terminus. Die Beobachtung der Lernenden kann man eben mit dem Terminus Lernkontrolle belegen. Und indem man dies nun beides verbindet, wie ich das eben angesprochen habe, im Zusammenhang eines kontrollierenden Unterrichtsstils, wenn man also Steuerung und Kontrolle miteinander verbindet, dann erhält man das, was die kybernetische Didaktik macht und will. Man erhält also eine kybernetische Regelung des Lernprozesses. Auch das habe ich in der Vorlesung Grundlagen der Informationspädagogik sehr ausführlich dargestellt unter dem Thema Lernen und Selbstregulation. Will das hier nur ganz kurz nochmal vor Augen führen, was damit eigentlich gemeint ist mit kybernetischer Didaktik und einer kybernetischen Regelung des Lernprozesses und inwiefern dort Lernsteuerung und Lernkontrolle miteinander verbunden werden. Das ist ein Regelkreis, was Sie hier sehen. Ein Regelkreis, der einen Lehr-Lern-Prozess abbilden soll. Die Terminologie ist die technische Terminologie des Regelkreises, die hier eingeführt wird. Es gibt einen Sollwert, das ist sozusagen die Richtgröße, das Ziel, woraufhin dieser gesamte Prozess organisiert werden soll. Das wäre also in pädagogischen Zusammenhängen das Lehrziel. Es gibt dann eine Lehrstrategie, also etwas, ein Verfahren, durch das bezogen auf ein bestimmtes Objekt eben dieses Ziel realisiert werden soll. Also dieses Verfahren wird auf dieses Objekt angewandt. Dieses Verfahren kann man als Lehrstrategie bezeichnen. Technisch ist das der Stellwert. Und diese Lehrstrategie, die von dem Regler, dem Unterrichtsplaner entworfen worden ist, im Hinblick auf den Sollwert, das Lehrziel, wird nun von einem technisch gesprochenen Stellglied umgesetzt. In der Regel ist der Unterrichtsplaner und das Stellglied, also der Lehrer, in Personalunion derselbe, also derjenige, der zu Hause sitzt und das Ganze plant, ist dann auch derselbe, der nachher in der Unterrichtssituation das umsetzt. Theoretisch könnte man aber das trennen, diese beiden Funktionen. Der Planer muss nicht der Realisierer sein. Und es gibt da durchaus Konstellationen, etwa wenn ein Referendar mal eingesetzt wird, wo die Planung von jemandem anderen gemacht worden ist und der Referendar dann tatsächlich in dem Sinne hier als Stellglied fungiert. Das heißt, dazu da ist, die Strategie, die Lehrstrategie umzusetzen, zu realisieren, dort, wo dann tatsächlicher Unterricht stattfindet. Und das heißt, indem dies ein Lehrer tut und dabei zum Beispiel auch Medien einsetzt, steuert er das Lernerverhalten. Das wäre dann der Unterricht, der stattfindet. Und diese Steuerung ist technisch gesprochen dann die Stellgröße und sie richtet sich auf eine Regelgröße, nämlich auf eine Größe, die zu regeln ist, die geregelt werden soll. Das ist die Regelgröße, das ist der Lernende. Eindeutig das Objekt in diesem ganzen Zusammenhang. Der Lernende reagiert nun in irgendeiner Weise auf diese Einflussnahmen, die auf ihn einströmen. Das heißt, irgendwas passiert, vielleicht lernt er tatsächlich. Zumindest ist das ja intendiert. In der Regel weicht das tatsächliche Lernverhalten allerdings vom intendierten Lernverhalten ab. Und insofern muss nochmal geprüft werden, wie weit denn nun der Lernende das im Sollwert vorgegebene Lernziel durch die Umsetzung der Lehrstrategie im Unterricht tatsächlich erreicht hat. Dabei werden Abweichungen festgestellt. Diese Abweichungen werden registriert. Die Feststellung geschieht durch den sogenannten Messfühler, technisch gesprochen. Das wäre dann also die Lernkontrolle. Es wird ein Test etwa durchgeführt, ein Leistungstest durchgeführt. Und das Ergebnis zeigt mir dann, in welchem Maße der Lernende in Bezug auf den tatsächlichen Lernstand vom Sollwert, vom angestrebten Lehrziel abweicht. Und daraus resultiert nun eine neue Lehrstrategie, die entweder den nächsten Lernschritt einleitet oder die kompensierend im Hinblick darauf, dass das Ziel noch nicht erreicht worden ist, für diese Runde nochmal eine Hilfestellung etwa anbietet, damit im nächsten Schritt dann der Sollwert oder das Lehrziel erreicht wird. Wir haben hier also Steuerung und Kontrolle zusammen gebunden und sie gehören hier zusammen. Die Steuerung braucht deswegen die Kontrolle, weil sie damit rechnen muss, ein Element, das ich hier nicht mit eingebaut habe in die Darstellung, dass es eben Abweichungen gibt des tatsächlichen Lernverhaltens vom angestrebten Lernverhalten. Das heißt, dass das Lehren nicht unmittelbar das intendierte Lernen auch sozusagen hervorbringt oder produziert. Das hängt damit zusammen, dass auch andere Einflussfaktoren auf den Lernenden einströmen, die sozusagen die heimlichen Erzieher außerhalb, die Erfahrungen, die außerhalb der Schule gemacht werden, aber auch Dinge, die in dem Schüler oder in dem Lernenden selber wirken und die innerhalb dieses technischen Modells, des Regelkreismodells, als Störgrößen bezeichnet werden, weil sie eben die unmittelbare Wirksamkeit und die ausschließliche Wirksamkeit des Lehrens auf das Lernen stören. Weil man dies weiß, dass diese Störfaktoren niemals auszuschließen sind, muss eben die Kontrolle nochmal stattfinden, die mir also dann zeigt, wie weit denn nun tatsächlich das Ziel erreicht worden ist und eine Modifikation meines Lehrhandelns bewirkt. Kontrolle ist also notwendig, weil keine vollständige Steuerung garantiert ist. Die Kontrolle kompensiert sozusagen dies und sie ist entsprechend auch selektiv auf das Lehrziel oder auf den Sollwert gerichtet. Ja, und dieses Ganze ist eben ein Regelkreis und das ist das Modell, nach dem kybernetische Didaktik sich den Zusammenhang von Lehren und Lernen vorstellt und nach dem sie Lehren und Lernen organisieren möchte. Und Sie können sich vorstellen, dies, wir werden das in der nächsten Woche unter der Überschrift Lehrmaschinen und Lehrautomaten vertiefen, dass für ein solches Modell sich der Computereinsatz natürlich in einem hohen Maße anbietet und ein solches Modell von Lehren und Lernen auf eine ganz hervorragende Weise zu unterstützen verspricht. Frage ist, ob dies ein Modell von Lehren und Lernen ist, das angemessen ist. Wenn es angemessen ist, die kybernetischen Didaktiker gehen davon aus, dann verspricht eben der Einsatz von Computern eine höchst rationale Umsetzung des kybernetischen Modells und damit eine höchst effektive Verbesserung von Unterricht. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass dies ein angemessenes Modell von Lehren und Lernen ist, das kann ich hier heute und im Zusammenhang mit dieser Vorlesung nicht thematisieren. Das ist gründlicher reflektiert worden in der Vorlesung Grundlagen der Informationspädagogik in dem entsprechenden Kapitel. Das also für diejenigen nochmal von Ihnen, die in der Vorlesung waren oder im nächsten Semester diese Vorlesung besuchen werden, da gibt es eine Vertiefung dann zu diesem Problembereich. Ich komme dann zu dem nächsten Unterabschnitt, der überschrieben ist mit Digitalisierung. Die Informationen, die verarbeitet werden, die erfasst werden, müssen grundsätzlich in digitaler Form vorliegen. Das heißt, die Beobachtung der Schüler muss sich auf Informationen beziehen, die sich digitalisieren lassen. In einer anderen Terminologie heißt das, es muss sich abbilden lassen, das, was ich da vom Objekt erfahre. Die Eigenschaften des Objektes, die ich zu erfassen versuche, müssen sich abbilden lassen in einem Datenmodell. Das kann auf verschiedene Weise geschehen. Hier habe ich etwa das Beispiel des Buchs, wobei jetzt nicht der Inhalt des Buchs, sondern nur bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Buches in einem Datenmodell, in diesem Fall in einem Datensatz, der dann Teil einer Datenbank werden kann, einer Literaturdatenbank etwa, in einem Datensatz zusammengefasst werden. Ein solcher Datensatz ist aufgeteilt in verschiedene Felder. Jedes Feld repräsentiert eine Variable, das heißt eine mögliche Eigenschaft des Objektes. Beispielsweise Autor des Buches, Titel des Buches, Erscheinungsjahr des Buches. Sie kennen das alle, wenn Sie schon mal mit einer Literaturdatenbank gearbeitet haben. Die Felder sind natürlich umfangreicher. Und wenn Sie etwa übers Internet nach Literatur recherchieren, sind Sie auf jeden Fall mit solchen Datenstrukturen konfrontiert. Das heißt mit Datenmodellen der Bücher, die irgendwo physisch tatsächlich existieren. Natürlich ist nicht das ganze Buch auf diese Weise zugänglich, sondern es sind nur bestimmte Eigenschaften des Buches zugänglich. Und vor allen Dingen interessiert natürlich, was hier jetzt nicht aufgenommen ist, der Standort des Buches, wenn ich es denn tatsächlich auch in den Händen haben will oder mir bestellen will oder leihen will. Auch das kann dann in einem solchen Feld als Variable erfasst werden. Ein anderes Beispiel für Digitalisierung ist, wenn ich etwa Bildmaterial habe. Ja, wir haben eine Klassenfahrt gemacht und es gibt Fotos davon, Landschaftsfotos, Personenfotos und so weiter. Damit dies jetzt irgendwo gespeichert werden kann unter Einsatz von Computern, müssen diese zunächst mal, ich setze mal voraus, ist nicht mit der digitalen, noch nicht mit der Digitalkamera gemacht worden, die Fotos, sondern noch mit einer analogen Kamera. Da muss dieses Material, was da vorliegt, zunächst mal digitalisiert werden. Wie das geht, das wissen Sie. Wie gesagt, wenn es eben nicht mit der digitalen Kamera gemacht worden ist, dann muss man das einscannen. Entweder direkt vom Negativ oder vom Dia oder dann vom Papierfoto. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Variante mit dem Papierfoto, dass man auf seinen Flachbettscanner legt und dann wird das Bild eingescannt. Was passiert beim Einscannen? Das Einscannen ist der Digitalisierungsvorgang. Es wird von dem Bild eine Repräsentanz erzeugt, eine digitale Repräsentanz erzeugt, und zwar ein Bitmuster. Und dieses Bitmuster weist nun selbst bestimmte Eigenschaften auf, die wiederum die Qualität der Repräsentanz dieses Bildes beeinflussen. Zum Beispiel das, was man als Auflösung bezeichnet. Das heißt, in wie viel Punkte pro Zentimeter oder pro Inch wird denn nun dieses Bild zerlegt, aufgelöst. Das heißt, das ursprüngliche Bild, das zumindest in unserer Wahrnehmung eine Kontinuität in sich sozusagen darstellt, also nicht aus einzelnen Punkten, die isoliert sind, zusammengesetzt ist. Das passiert eben erst durch die Digitalisierung. Dies kann mehr oder weniger fein geschehen. Es kann sehr grob geschehen und es kann sehr fein geschehen. Es kann so fein geschehen, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr sehen, dass es Punkte sind. Das nennt man dann hochauflösend, und hochauflösend heißt so viel wie für das menschliche Auge ist die Punktstruktur nicht mehr wahrnehmbar, aber technisch ist sie natürlich da, und technisch sind eben auf der virtuellen Ebene beliebige Auflösungen denkbar, auf der Hardware-Ebene sind eben Grenzen gesetzt durch die Kleinheit der der Tintenspritzer, die erzeugt werden können durch das Papier und so weiter und so fort. Die Farbtiefe ist ebenfalls so ein Qualitätsgesichtspunkt, also in wie viel Farben und in welcher Abstufung können denn die Farben, also wie viele verschiedene Farben und in welcher Abstufung können die Farben denn dargestellt werden. Also fast immer, wenn Sie es mit digitalisierten Bildern zu tun haben, dann haben Sie vor allem mit diesen beiden Qualitätsmerkmalen zu tun, Auflösung und Farbtiefe. Das sind die wichtigen Punkte. Das ist also das, was bei der Digitalisierung passiert. Man kann auch sagen, auch der Scanner macht sozusagen oder nimmt eine selektive Wahrnehmung vor. Er selegiert, das heißt, er nimmt niemals das gesamte Bild auf. Grundsätzlich nicht, sondern er springt. Diese Sprünge können sehr klein sein, sehr kleine Strecken lediglich überwinden. Aber es gibt diese Sprünge, auch wenn sie sehr klein sind und für unser Auge von daher nicht wahrnehmbar sind, sind sie da. Und in den Zwischenräumen ist nichts. Im Grunde gibt es das Bild als einen Zusammenhang nicht mehr. Es ist aufgelöst. Das gehört mit zu dem Vorgang der Digitalisierung. Dieses selektive Abtasten im Sinne von Springen. Das geschieht auch bei der Digitalisierung von Ton etwa. Ja, und schließlich, wenn die Schüler selbst die Objekte sind, in Anführungsstrichen, von denen ein Datenmodell gespeichert werden soll, aufgenommen und gespeichert werden soll, dann kann das auch auf verschiedenen Ebenen geschehen. Ich könnte ja zum Beispiel auch ein Foto von dem Schüler speichern. Ich könnte die verschiedenen Protokolle seines Lernverhaltens speichern. Ich kann seine Personendaten speichern. Dies alles zusammengenommen gibt dann eine digitale Repräsentanz oder ein Datenmodell meines Schülers, mit dem ich dann sozusagen arbeiten kann und mit dem etwa auch jemand arbeiten könnte, der den Schüler selber niemals zu Gesicht bekommen hat und ihn persönlich überhaupt nicht kennt, aber vielleicht glaubt, aufgrund der Daten, die ihm über den betreffenden Schüler vorliegen, zu erschließen zu können, was dies denn nun eigentlich für ein Schüler ist. Ich habe das mal hier als Datenschatten charakterisiert. Das mit Datenschatten meine ich eben, möchte ich ausdrücken, dass es sich nur um eine virtuelle Repräsentanz handelt, in der das, was den Schatten wirft, obwohl das ein Bild ist, das eigentlich aus der mit analogen Assoziationen operiert, dass das, was den Schatten wirft, in dem Schatten selbst nur unzulänglich und immer unzulänglich repräsentiert sein kann. Ich kann natürlich jetzt diesen Vorgang der Digitalisierung, der dazugehört, wenn ich den Computer als Instrument im pädagogischen Zusammenhang einsetze, thematisieren. Wenn wir also beispielsweise in der Schule Bildbearbeitungssoftware einsetzen und einen Scanner einsetzen, dann kann ja thematisiert werden, was da eigentlich gemacht wird, wenn wir ein Bild scannen. Das heißt, der technische Vorgang kann durchsichtig gemacht werden und damit kann auch durchsichtig gemacht werden, dass in solche technischen Vorgänge immer so etwas wie Entscheidungen auch einfließen. Wie hoch soll das Bild denn aufgelöst werden? Wie hoch soll die Farbtiefe denn sein? Welche Farben will ich denn auf jeden Fall verstärken, wenn ich einen, in Anführungsstrichen, etwa natürlichen Farbeindruck erzeugen will? Was ist denn ein natürlicher Farbeindruck? Das wird definiert, was ein natürlicher Farbeindruck ist. Sonst werden zum Beispiel bestimmte Farben bei einem solchen Digitalisierungsvorgang dann verstärkt, damit ein, in Anführungsstrichen, natürlicher Farbeindruck entsteht. Das Gleiche ist bei Musik. Bestimmte Frequenzen werden angehoben. Das war eine Entscheidung, dass man dies tut, damit ein natürlicher Klangeindruck entsteht. Alles das, was als natürlich da charakterisiert wird, geht zurück auf nicht natürliche, nämlich bewusste Entscheidungen darüber, dass dies so stattfinden soll. Das heißt, was natürlich ist, wird definiert durch Entscheidungen. Das halte ich für sehr wichtig, um zu verstehen, was denn da eigentlich geschieht. Und das heißt, man kann diese Tatsache, dass im Unterricht hier nur mit Datenmodellen gearbeitet wird und dass man zu diesen Datenmodellen ja erstmal kommen muss, diesen Vorgang der Digitalisierung, der ein Akt ist, der nicht einfach geschieht, sondern der gemacht wird, der also subjektiv intendiert ist und entschieden wird in Bezug darauf, wie er denn gemacht wird, den kann man thematisieren und damit kann man über diese Technik aufklären und auch über den Kontext, in dem solche Technik immer steht. Denn wenn ich sage, da wird entschieden, da werden Entscheidungen getroffen darüber, dann muss ich auch verstehen, warum denn die Entscheidung so und nicht anders getroffen wird. Das heißt, Technik hat so gesehen auch immer eine Implikation, die Technik, die eingesetzt, immer Implikationen, die nicht technischer Art sind, sondern die von woanders herkommen. Etwa von einer Beurteilung eben dessen, was Menschen als natürlich empfinden. Und insofern läge darin eine Chance, wenn man den Vorgang transparent macht im Unterricht. Wenn man das nicht macht, dann kann als natürlich erscheinen und damit auch verschleiert werden, wohinter in Wirklichkeit Entscheidungen von Subjekten stehen. Entscheidungen, die Gründe haben. Und man könnte natürlich auch dann vermuten, dass die Verschleierung der Aufdeckung solcher Entscheidungsprozesse etwas damit zu tun haben könnte, dass man die Gründe, die zu bestimmten Entscheidungen führen, nicht zur Disposition stellen möchte. Sie also der Infragestellung auch entziehen möchte. Dann würde Unterricht in einem gewissen Sinne ideologisch, wo er doch eigentlich nur Technik einsetzt, ganz harmlos. Aber so harmlos ist der Technikeinsatz eben nicht, schon gar nicht bei digitaler Technik. So, okay. Gut, der zweite Abschnitt ist überschrieben mit Lerninstrumenten. Klar, also jetzt geht es darum, dass der Computer nicht in den Händen der Lehrenden thematisiert wird, sondern in den Händen der Lernenden. Das heißt, sie arbeiten damit. Und wir sprechen ja auch davon, dass auch in der Schule gearbeitet wird, obwohl Arbeit und Lernen nicht unbedingt dasselbe ist. Das heißt, das, was unter Arbeit verstanden wird, auch in diesem instrumentellen Sinne, wie er in der vorigen Woche und vorhin thematisiert worden ist, dass ein Gegenstand bearbeitet wird, das kommt natürlich auch in der Schule vor. Was da bearbeitet wird, also das Bearbeiten, sind allerdings in der Regel nicht Gegenstände, außer vielleicht im Werkunterricht, sondern es sind Aufgaben, die bearbeitet werden. Und es wird auch etwas verarbeitet im Unterricht. In der Regel wird allerdings nicht Material verarbeitet, auch das wiederum natürlich im Werkunterricht beispielsweise, sondern was verarbeitet wird, sind beispielsweise Erfahrungen, die man mit bestimmten Dingen und Phänomenen gemacht hat. Und im Unterricht werden eben vor allen Dingen Objekte, wenn man davon sprechen möchte, bearbeitet, die Objekte besonderer Art sind. Eben nicht materielle Objekte sind, sondern symbolische Objekte sind oder Symbole als Objekte. Etwa wenn wir Texte bearbeiten, mit Texten auseinandersetzen und auch Texte produzieren. Das sind Symbole, es handelt sich um die Bearbeitung und Verarbeitung von Symbolen und die Bearbeitung und Verarbeitung von Symbolen charakterisiert geistige und kulturelle Arbeit im Unterschied zur materiellen Arbeit. Aber aus dem Bild der materiellen Arbeit hatte ich vorhin ja die instrumentale Dimension auch abgeleitet und begründet. Das heißt also, wenn wir in der Schule von Arbeiten sprechen, dann müssen wir in einem anderen Sinne von Arbeiten sprechen. Und es geht hier auch nicht um das, wenn in der Schule gearbeitet wird, worum es draußen im Leben, wenn gearbeitet wird, geht. Wenn draußen im Leben gearbeitet wird, dann soll vor allen Dingen etwas dabei herauskommen. Es geht vor allen Dingen um das Ergebnis. Es steht nicht der Prozess im Vordergrund, sondern es steht das Ergebnis im Vordergrund. Wenn in der Schule gearbeitet wird, ist das Ergebnis, das intendiert ist, nicht ein Produkt, das dann irgendwie gebraucht, gegessen, verzehrt, auf den Markt geworfen oder was auch immer wird, sondern geht es vor allen Dingen um den Effekt des Lernens, das Produkt in Anführungsstrichen, das angestrebt wird in der Schule und in anderen Bildungseinrichtungen, ist eben ein Lerneffekt. Das ist ein Produkt, das einen anderen Charakter hat als die Produkte, die sonst bei der Arbeit herauskommen. Das führt dazu, dass die Arbeit im Unterricht, sofern sie im Unterricht vorkommt oder Arbeiten im Unterricht vorkommt, anders betrachtet werden muss, als wenn Arbeiten außerhalb von Lernzusammenhängen betrachtet werden muss. Arbeiten im Lernzusammenhang, im Unterrichtszusammenhang steht immer unter dem Primat des Ziels, dass dabei etwas gelernt werden soll und nicht des Effekts im Hinblick auf ein Ergebnis oder auf ein Produkt. Nehmen wir mal als Beispiel eine Rechenaufgabe. Die Bearbeitung einer Rechenaufgabe, etwa in einem Betrieb, geschieht vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass das Ergebnis stimmen muss und möglichst schnell zur Verfügung stehen muss, damit weitergearbeitet werden kann. Wenn man dieses Ergebnis schneller erzielen kann, indem man Technik einsetzt, dann wird selbstverständlich Technik eingesetzt, weil das Ziel damit effektiver erreichbar ist. Aber warum wird in der Schule eine Rechenaufgabe bearbeitet? Geht es darum, dass irgendjemand das Ergebnis braucht, um es weiterzuverwenden? Nee, natürlich nicht. In der Schule geht es genau darum nicht, dass das Ergebnis im Vordergrund steht, weil es weiterverarbeitet werden muss, sondern es geht darum, dass das Rechnen selbst gelernt und verstanden wird. Und damit man das Rechnen selbst lernen und versteht, muss man es tun und kann es nicht übertragen an eine technische Instanz etwa, die es tut. Unter dem Gesichtspunkt des schnellen Ergebnisses setzt man einen Taschenrechner ein, aber unter dem Gesichtspunkt des Lernens setzt man zunächst mal auf keinen Fall einen Taschenrechner ein, sondern da muss erstmal selbst gerechnet werden. Und dann gibt es natürlich Unterrichtszusammenhänge, in denen dann beispielsweise viel gerechnet werden muss, wo es aber dann darauf ankommt, dass man die Ergebnisse hat und weiterverarbeitet, sagen wir mal, bei der Auswertung von Experimenten im Physikunterricht. Da müssen Messungen durchgeführt werden, und diese Messungen müssen dann ausgewertet werden und das sind vielleicht gar große Messreihen und da gibt es also sehr, sehr viel zu rechnen. Und wenn man dies alles immer wieder tut, dann wird das tatsächlich zu einer stereotypen Arbeit, die viel Zeit kostet. Da geht es nicht darum, das Rechnen zu lernen, sondern da geht es darum, die Ergebnisse zu kriegen. Die Ergebnisse, nämlich im Sinne der Auswertung dieser Versuchsreihe. In einem solchen Zusammenhang kann natürlich dann der Einsatz von Technik zur Erleichterung der Arbeit, zur Entlastung von Routinetätigkeiten höchst sinnvoll sein, weil er freie Zeit schafft für sinnvollere Tätigkeiten, in denen gelernt werden kann. Das muss man aber jeweils gucken. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, ist Technikeinsatz unter dem Gesichtspunkt des Arbeitens und des Erzielens von Ergebnissen, also in diesem instrumentellen Sinne, sinnvoll oder nicht sinnvoll, muss man gucken, worum geht's. Brauche ich das Ergebnis oder geht es um den Prozess? Als einen Prozess, den ich erfahren, lernen, verstehen muss. Wenn es um das Ergebnis geht, sollte man, wo immer es geht, Technik einsetzen, weil das freie Zeit für Sinnvolleres schafft. Wenn es aber um den Prozess geht, sollte man die Finger von der Technik lassen und den Prozess selbst auf einem sozusagen archaischeren technischen Level durchführen. Sofern dieses archaischere technische Level eine bessere Transparenz des Prozesses mir ermöglicht. Im Prinzip kann ich natürlich auch mit dem Taschenrechner operieren und diese Transparenz schaffen, indem ich dann thematisiere, wie denn ein Taschenrechner funktioniert. Sozusagen hineingucke in den Taschenrechner, wie der das denn nun macht, wenn er so eine Rechenaufgabe löst. Dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann geht es mir darum, den Taschenrechner in seiner Operationsweise zu verstehen. Aber um den verstehen zu können, muss ich erstmal verstehen, was Rechnen überhaupt ist. Das heißt, ich muss erstmal selber Rechnen gelernt haben. Dann kann ich verstehen, wie das technisierbar ist. Und dann kann ich auch einen Taschenrechner verstehen oder meinetwegen ein Computerprogramm verstehen, das dies tut. Aber auch dabei geht es dann um das Verstehen und nicht um das Ergebnis oder um das schnelle Ergebnis. Also ich denke, das ist also wichtig, sich vor Augen zu halten. Wenn wir also Arbeit in Bildungsprozessen einsetzen, dann kann das verschiedene Bedeutungen haben. Es soll das Arbeiten gelernt werden, es soll Erkenntnisse gewonnen werden, es soll Gelerntes erprobt werden oder es soll auch, dass man etwas gelernt hat, gezeigt werden. Alles dies sind Dinge, die so Arbeit in einen Kontext stellen, der etwas mit Lernen und mit Bildung zu tun hat, und je nachdem, welcher Kontext gerade gemeint ist und im Vordergrund steht, ist dann auch die Frage des Technikeinsatzes im instrumentellen Sinne zu interpretieren. Der Einsatz von Computern und des Arbeitens mit Computern in Bildungsprozessen lässt sich nun vor allen Dingen auf zwei Ebenen legitimieren. Das eine ist, ich habe eben schon gesagt, Arbeit in Bildungsprozessen ist dann sinnvoll, wenn es darum geht, das Arbeiten zu lernen, zum Beispiel. Und Computerarbeit im Unterricht, also dass wir mit Computern, dass Schüler mit Computern im Unterricht arbeiten, ist dann sinnvoll, wenn es um das Arbeiten mit Computern auch als etwas, was man erlernen muss, geht. Das gehört in den Bereich informationstechnischer Bildung etwa, dass wir sagen, wir müssen die Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, dass sie mit Computern zu arbeiten lernen oder umzugehen lernen. Und zwar durchaus im Sinne dessen, dass sie als die Prozesse effektivierendes Instrument eingesetzt werden. Im Zusammenhang unserer Vorlesung hier geht es aber um eine andere Art von Legitimation des Computereinsatzes, nämlich dass es nicht darum geht, dass die Schüler halt mit dem Computer umzugehen lernen sollen, sondern uns geht es darum, dass der Computer eingesetzt wird, weil er Bildungserfahrungen ermöglicht, weil er das Lernen verbessert, unabhängig von dem Gegenstand, über den etwas gelernt werden soll. Also zum Beispiel auch um den Computereinsatz im Musikunterricht oder Kunstunterricht etwa. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass der Computer nun ganz wichtig auch uns und den Schülern und Schülerinnen Zugang zu Informationsquellen vermittelt. Die so überhaupt nur erschlossen werden können durch den Computer, eben Internet, Datenbanken, Informationssysteme. Wenn wir uns diese Beispiele betrachten, sehen wir, dass dies Anwendungen sind, die den Computer sinnvollerweise im Hinblick auf den Einsatz in der Schule legitimieren, wobei aber der Sinn selbst aus dem Vordringen dieser Technologie draußen resultiert. Das heißt, die Tatsache, dass der Zugang zu Wissen und zu Wissensquellen, zu Informationsquellen, zu Systemen, in denen dieses Wissen und Informationen vorgehalten wird, in zunehmendem Maße durch Computer vermittelt ist und deswegen auch entsprechend gelernt werden muss als Zugang zu diesen Quellen, hat eben damit zu tun, dass bereits in einem hohen Maße Wissen und Informationen dort draußen im Leben in digitalisierter Form lediglich noch zugänglich sind. Wir werden dies ausführlicher behandeln, wenn es um die Thematisierung von Speicher- und Distributionsmedien geht, denn da geht es dann um Informationssysteme, Wissenssysteme und um die Frage des Zugangs zu diesen Systemen für Lernende und allgemeiner natürlich dann überhaupt für die Mitglieder einer Gesellschaft. Wann ist der Computer denn nun tatsächlich lernförderlich? Wann ist er etwas, was tatsächlich den Unterricht in dem Sinne bereichert, dass mit ihm und durch seinen Einsatz besser gelernt werden kann, unabhängig vom Gegenstand, über den etwas gelernt werden soll? Die Lernförderung ist grundsätzlich auf zwei Ebenen, denke ich, zu thematisieren. Die eine Ebene ist die, dass der Stoff, der gelernt werden soll, besser lernbar wird. Dazu gehört eben alles das, was das Verständnis erleichtert. Und dass da Computersysteme natürlich in enormem Maße zumindest potenziell zusätzliche Möglichkeiten bieten, das dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben. Also gerade durch Visualisierung lässt sich sehr, sehr viel leichter nachvollziehbar machen, transparenter machen, als wenn es lediglich beschrieben wird in Textform. Und wenn es dann auch noch Animationen sind, lassen sich bestimmte sonst sehr schwierig zu erfassende und zu beschreibende Zusammenhänge auf eine hervorragende Weise vor Augen führen und dadurch besser zugänglich machen, nachvollziehbar machen, als wenn wir solche Mittel nicht hätten. Also das ist sicherlich ein Beispiel und dafür lassen sich noch viele finden, wo also zusätzliche Verständnishilfen gegeben werden können, die so sonst schwierig zu produzieren werden und wären und schwierig zu präsentieren wären, wo der Computer also auch sehr viel bessere Unterstützung bietet für die Produktion solcher verständnisunterstützenden Medien. Das andere ist, und das betrifft eher die Ebene der Motivation, ist, dass es den Schülern auch als sinnvoll erscheinen muss, sich mit dem betreffenden Stoff auseinanderzusetzen. Also die Tatsache, dass es leichter gemacht wird, den Stoff zu verstehen, alleine ist sicherlich schon mal eine Hilfe, aber es muss zudem eben auch als etwas erscheinen, den Schülern und Schülerinnen, was mit dem man sich sinnvollerweise auseinandersetzt. Gut, meist wird in der Schule allein auf die extrinsische, wie man so schön sagt, Motivation gesetzt, dass den Schülern und Schülerinnen schon klar ist, sie müssen sich damit auseinandersetzen, wenn sie überhaupt durch die Schule durchkommen wollen. Und das Interesse dürften wohl die meisten haben. Aber dann liegt die Motivation und der Anreiz nicht in der Sache, sondern er liegt dann eben in den Bedingungen, unter denen gelernt wird. Und der Druck kommt sozusagen von außen und insofern ist es extrinsisch, also es kommt von außen, heißt das ja übersetzt, eine Motivation, die nicht im Inneren angesiedelt ist. Intrinsische Motivationen sind also Motivationen, die etwas mit dem eigenen Lerninteresse der Schüler und Schülerinnen zu tun haben, dass sich auf die Sache bezieht, dass die Sache sie packt. Und auch da ist sicherlich der Computer der Computer eine Technik, die es uns erlaubt, Medien zu produzieren. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich an meine eigene terminologische Bestimmung von Anfang halte, dass also der Computer eine Technik ist, nicht ein Medium, eine Technik ist, die es uns erlaubt, Medien zu produzieren, die den Schülern und allgemeiner den Lernenden vielleicht besser deutlich machen, wofür es gut ist, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Die es erlaubt, die Auseinandersetzung mit der Sache oder die Sache selbst in Zusammenhänge zu stellen, etwa in Praxiszusammenhänge zu stellen, aus denen deutlich wird, dass es etwas ist, das man nicht nur für die Schule lernt und das nur für die Prüfung wichtig ist, sondern das eben auch draußen im wahren Leben, und darauf richten sich ja die Interessen der meisten Lernenden, sicherlich von Bedeutung ist und dass es sich deshalb lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Also auch dort wäre immer zu überlegen, ob der Computereinsatz, der Technikeinsatz eben solche zusätzlichen motivierenden Anreize bietet. Es wird oft darauf gesetzt, dass der Computer selbst schon, allein die Technik, einen solchen Motivationsanreiz bietet. Das mag zu bestimmten Zeiten auch der Fall sein. Und vielleicht ist das zurzeit auch noch zum Teil so, weil Computereinsatz in der Schule noch relativ viel Neuigkeitswert hat. Aber das wird sich verbrauchen. Und irgendwann mal ist das so selbstverständlich, ist diese Technik so selbstverständlich, dass allein ihr Einsatz überhaupt nichts Motivierendes mehr hat, weil der Neuigkeitseffekt völlig wegfällt. Und dann müssen schon andere Motivierungsstrategien greifen, als die, dass die Technik als solche schon motivierend sei. Ja, den letzten Punkt muss ich dann für heute, weil die Zeit abgelaufen ist, für den mündlichen Vortrag hier ausklammern. Er ist Teil des Skriptes und Sie können sich ja dann da eben das, was hier heute gefehlt hat, dann noch ansehen. Ja, ich möchte mich entschuldigen, dass ich heute schlecht mit der Zeit umgegangen bin und so unter Zeitdruck gekommen bin. Ich gelobe, mich zu bessern. Eigentlich möchte ich auch mehr Raum geben, dass Sie Zwischenfragen, Rückfragen stellen können. Auch das ist dadurch wieder zu kurz gekommen. Auch da gelobe ich Besserung. Bleiben Sie mir dennoch treu. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.